Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo, guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 12. Dezember 2022. Es beginnt eine neue Woche bei Wach und Wichtig und es sind heute noch 12 Tage bis, dreimal dürft ihr raten, genau, Weihnachten. Ja, habe mir überlegt, als neue kreative Idee für den Wach und Wichtig Podcast, Weihnachten. Also Weihnachten Countdown, das ist doch was Tolles, oder? Also jeden Tag jetzt ne, so runterzählen und so kann man mitrechnen, ob man richtig gerechnet hat, ob man weiß, wie man eins abzieht. Von 12, dann ist morgen. Ja, bitte schicken Sie uns eine Postkarte mit frankiertem Rückumschlag, wenn Sie wissen, wie viele Tage es morgen noch sind. Ja, ihr merkt, ich trainiere für eine Karriere im Privatradio, wo das schon als anspruchsvolles Quiz gilt. Und jetzt gucken wir uns erstmal was Politisches an. Das hat nämlich beim Privatradio nichts verloren. Wir hören erstmal einer der 12 VizepräsidentInnen. An dieser Stelle ist das Gender nicht nur erwünscht, sondern vorgeschrieben des EU-Parlaments zu. Also der hören wir zu. Ich weiß nicht, ob ihr den Anfang des Satzes noch erinnert, der war zu lang. Also, und zwar hören wir jetzt einer der 12 VizepräsidentInnen, und damit habe ich das letzte Mal gegendert, zu, wie sie die WM in Katar preist als ein Event, das mit seiner Sportdiplomatie dazu beigetragen hat, Katar zu einem besseren Land zu machen und damit die ganze arabische Welt zu inspirieren.
Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world.
Sie hörten Eva Kaili, griechische Sozialdemokratin und EU-Vizepräsidentin. Und das wäre ja alles ganz toll, wenn man nicht den Vater von Kaili mit einem Koffer Geld erwischt hätte, außerdem 600.000 Euro in Eva Kailis Wohnung gefunden hätte und die Ermittler inzwischen davon ausgehen, dass Katar mit ganz viel Geld Kaili und weitere Politprofis die EU gekauft hat. Guck an! Katharina Barley, die Älteren werden sich erinnern von der SPD, ist auch Vizepräsidentin des EU-Parlaments mittlerweile. Wie gesagt, da gibt es 12 von und sie ist schockiert.
Staatsanwaltliche Ermittlungen sind immer so der Punkt, wo man sagt, da kann man als Politiker, als Politikerin auch eine Institution nicht mehr repräsentieren.
Soll so viel heißen wie Eva Kaili, nehmen Sie bitte freiwillig Ihren Hut, sonst müssen wir sie rausschmeißen, wenn wir können oder wollen oder meinen, dass wir es machen können, ohne allzu viel Gegenwind zu kriegen. Daniel Freund kämpft im EU-Parlament gegen Korruption und er sagt das hier.
Geld darf in der Europäischen Union keinen Einfluss kaufen. Allein der Verdacht ist unerträglich, die Vorwürfe müssen jetzt lückenlos aufgeklärt werden. Es droht sonst ein Vertrauensverlust ins Europaparlament und dabei ist das Europaparlament in Brüssel eigentlich eines der transparentesten in Europa.
Wo auch sonst ist ja schließlich das Europäische Parlament. Eigentlich sollte ab heute für Visaerleichterungen für Katar verhandelt werden. Da soll jetzt erstmal aufgeschoben werden. Ja, das macht man gern im EU-Parlament. Aufschieben, Prokrastination, was Studenten können, das können auch EU-Parlamentarier. Vermutlich noch besser als die Studenten. Und damit zum unerfreulichsten Bundesland, Bayern. Dort ist die Welt noch in Ordnung und wenn sie mal nicht in Ordnung ist, dann wird eben ein Machtwort gesprochen. Zum Beispiel, wenn Klimakleber den Verkehr in der Münchner Innenstadt oder auf dem Flughafen lahmlegen. Dann hat auch der Söder-Markus wirklich kein Verständnis mehr.
Normalerweise würde ich sagen, in Bayern gilt der Grundsatz leben und leben lassen. Und da würde ich sagen, kleben und kleben lassen, wenn es irgendwo wäre. Aber wenn wirklich Gefährdung ist, Gefährdung erheblicher Rechtsgüter, Eigentum im Straßenverkehr, wenn sogar Gefahr für Leib oder Leben droht, dann muss man konsequent auch einschreiten.
Bayern selbst ist jetzt beim Klimaschutz nicht so richtig innovativ. In Bayern gelten sehr rigide Abstandsregeln für Windkraftanlagen und ein paar Journalisten haben mal diese bayerischen Regeln auf ganz Deutschland angewandt. Siehe da, danach dürften fast nirgendwo mehr Windräder stehen. Mit der Pointe hätte ich nicht gerechnet. So bekommt man ratzfatz die Verspargelung der Landschaft in den Griff und die Klimakleber sollen sich auch mal lieber nützlich machen, statt nur rumzukleben.
Sonst sollte man vielleicht Bäume pflanzen, dann sollte man Moore renaturieren. Das wäre eine gute Idee, da haben wir viele Einsatzmöglichkeiten in Bayern. Man kann zum Beispiel auch Plastikmüll entfernen aus den Wäldern. All das hat mehr Sinn und Zweck für den Klimaschutz, als sich festzukleben, denn das hat am Ende keine große Wirkung.
Was möglicherweise eine große Wirkung hat, ist die Tatsache, dass Bayern jetzt juristisch gegen die Journalisten vorgehen will, die die Auswirkungen der bayerischen sogenannten 10H-Regeln visualisiert haben. Die besagt, dass Windräder von Wohnhäusern 10-mal so weit entfernt sein müssen, wie das Windrad hoch ist. Hä? Was? Wie? Mir zu hoch. Entschuldigung mal. Ich habe noch nicht mal mittlere Reife. Bei einer Höhe von im Schnitt 200 Metern ist das ein Vielfaches von in anderen Bundesländern geltenden Regeln. Guck, so schnell hat man die Lösung. Ist ja schneller als damals bei der Klassenarbeit. Hokus Pokus Fidibus und schwupp sind 19.000 Millionen Euro, neudeutsch auch 19 Milliarden, einfach so weg. Vor dem Münchner Landgericht geht heute der Wirecard-Prozess in die entscheidende Phase. Ex-Wirecard-CEO Markus Braun sitzt auf der Anklagebank. Arne Meyer-Fünffinger beobachtet den Prozess für uns und ist heute auch im Gerichtssaal. Arne, inwiefern wird der heutige Tag spannend?
Ja, heute geht dieser Wirecard-Prozess dann so richtig los, denn heute bekommen erstmals die Verteidiger der drei Angeklagten die Gelegenheit, sich ausführlich zur Rolle ihrer Mandanten in diesem mutmaßlich milliardenschweren Betrugsfall zu äußern. Alfred Dierlam, der Verteidiger des früheren Wirecard-Vorstandschefs Markus Braun, will in einem gut zweistündigen Vortrag die Sicht seines Mandanten auf den Wirecard-Skandal darlegen. Seit Monaten lässt Braun ja über seinen Verteidiger verbreiten, dass er und der Wirecard-Konzern Opfer geworden sind von einer Bande, der unter anderem ja der frühere Vorstand Jan Marschalek angehört haben soll. Marschalek hat sich ja am Abend des 19. Juni 2020 per Kleinflugzeug abgesetzt über Minsk, wahrscheinlich in Richtung Russland. Und Marschalek, so sieht es Dierlam, soll vorher gemeinsam mit Oliver Bellenhaus, dem früheren Geschäftsführer einer Wirecard-Tochterfirma in Dubai, hunderte Millionen aus dem Konzern in verschachtelte Auslandsgesellschaften verschoben haben. Bellenhaus ist ebenfalls angeklagt, genauso wie Stefan von Erfer, der ehemalige Chefbuchhalter von Wirecard.
Oliver Bellenhaus spielt in diesem Verfahren eine besondere Rolle. Warum?
Bellenhaus gilt als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der sich kurz nach dem Kollaps von Wirecard Ende Juni 2020 gestellt, selbst belastet und umfassend ausgesagt hat. Zum Beispiel, dass wesentliche Teile des Wirecard-Auslandsgeschäfts erfunden waren, nicht existiert haben. Das sehen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Insolvenzverwalter Michael Jafeso. Markus Braun behauptet das Gegenteil und will im Verfahren Belege dafür präsentieren, dass es zum Beispiel das Auslandsgeschäft mit sogenannten Drittpartnern, die für Wirecard Online-Zahlungen abgewickelt haben sollen, dass also dieses Geschäft real war. Auch die Verteidigung von Bellenhaus wird sich heute wohl äußern und, das war zum Prozessauftakt am Donnerstag schon erkennbar, Braun und Bellenhaus, das sind die Gegenspieler in diesem Verfahren, das ja Stand jetzt bis mindestens Ende des kommenden Jahres dauern soll.
Tja, das dauert alles noch, aber immerhin nach dem Wirecard-Skandal durfte man der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Inkompetenz und unmäßige Nähe zu Wirecard-Führungskräften vorwerfen, ohne gleich selbst eine Verleumdungsklage am Hals zu haben. Und einen Untersuchungsausschuss gibt es auch noch. Mal sehen, wer zuerst zu Ergebnissen kommt. Der Prozess oder der Ausschuss.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Ressourcenschonen ist eine der Zauberformeln, um den Klimawandel aufhalten zu können. Statt Neukauf ist Upcycling oft die bessere Variante. Das gilt auch für Häuser. Trotzdem werden in deutschen Kommunen immer wieder Gebäude abgerissen. Auch Wohnraum geht damit verloren. Deutsche Umwelthilfe und Architects for Future präsentierten heute ihre Negativliste der absurdesten Gebäudeabrisse. Rio Reiser, Gott hab ihn selig, wäre das niemals passiert.
Doch die Leute im besetzten Haus. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus.
Die Abrisswut wird laut deutscher Umwelthilfe dadurch begünstigt, dass Bund und Länder seit Jahren riesige Gesetzeslücken offen lassen und falsche Anreize schaffen.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 3, obwohl sie das eigentlich schon gestern war. Gestern war nämlich das hier, der 3. Advent.
Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die 3. Kerze brennt.
Sind sie nicht süß? Und trotzdem, ich vermute mal, wenn sie einen Adventskranz haben, dann ärgern auch sie sich ganz doll, weil am kommenden Sonntag, am 4. Advent, sind dann wieder mal nicht alle 4 Kerzen gleichmäßig abgebrannt. Und wieder wird ihr blöder Nachbar sich lustig drüber machen. Kontern Sie dann einfach mit der Frage, haben Sie denn die Kerzen überhaupt in der richtigen Reihenfolge angezündet? Selten war dann ein ratloser Gesichtsausdruck so wertvoll wie in diesem Moment. Und die Lösung lautet, die Kerzen auf dem Adventskranz werden eine nach der anderen entgegen dem Uhrzeigersinn angezündet. So will es die Tradition. Und was die Tradition sagt, das ist immer richtig. Ja, so sehen wir das im CDU-Landsverband Arnsberg bei Friedrich Merz.
Wach und wichtig. Das Interview.
Folgende Idee. Wir gehen heute Vormittag ins Naturkundemuseum Berlin. Nicht wirklich, aber machen Sie jetzt einfach mit, nur so in Gedanken. Also, Naturkundemuseum, das sind schon mal 8 Euro. Am Nachmittag ins Titania schön den neuen Black Panther Film wegflexen. Nochmal 6,50 Euro dazu, sind wir bei 14,50 und abends geht's ab zum Nada Surf Konzert ins Metropol. Macht nochmal 35,70 dazu und Sie haben mitgerechnet, macht zusammen 50,20 Euro. Wären Sie jetzt zwischen 18 und 23 Jahre alt, wäre sowas einfach mal für lau, also für Umme mit der neuen Jugendkulturkarte. Sowas wie ein Allround-Ticket für die kulturelle Landschaft Berlins. Das Guthaben dieser Karte beträgt, richtig, Sie erinnern sich, 50 Euro und gilt ab 1. Februar. Gedacht ist das Ganze als eine Mischung aus Wiedergutmachung für die pandemiebedingten Einschränkungen und eine Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt Berlins neu zu entdecken. Das Ganze wird heute vorgestellt und darüber spreche ich jetzt mit Moritz van Dülmen. Zusammengefasst, oberster Kulturmanager Berlins und kreativer Kopf für vieles und alles, inklusive der Jugendkulturkarte. Jetzt bei Wach und Wichtig. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Moritz, jetzt mal unter uns. Heute wird das Ganze bei einer großen Pressekonferenz vorgestellt mit Kultursenator Klaus Lederer und ihrer Kollegin Corinna Scheller. Wie sehr hat Klaus Lederer gedrängelt, dass das Projekt noch vor den Neuwahlen im Februar fertig wird?
Ich glaube, es war eher das Drängeln, was wir uns alle gemacht haben, dass es jetzt eigentlich zum Winter kommt. Weil das hatten wir eigentlich schon im Januar diesen Jahres, hatten wir schon vor, jetzt zu starten. Hatten aber einen großen Kultursommer schnell zwischen reingelegt und deswegen kamen wir jetzt im Herbst dazu. Ob die Wahl ein bisschen da auch noch mit reinspielt, das war zu dem Planungszeitraum noch keine, sag ich mal, stand noch nicht auf der Agenda, aber vielleicht passt es auch ganz gut.
An über 200 Stellen kann die Karte eingelöst werden. Vorher weiß mein nutzloser Stiefsohn zwischen allen TikTok-Tänzchen, wo das eingelöst werden kann?
Da bauen wir eine Webseite, auf der kann man natürlich dann alle Orte, alle Theater, Bühnen, Kinos, Clubs, Opern, die eben dran teilnehmen, die kann man dann da alle sehen und dann weiß man, wo die Karte gilt.
Welche Institutionen haben denn sofort mitgemacht? Welche haben länger überlegt und welche haben vielleicht auch abgelehnt und warum?
Das ist noch ein Prozess, ist noch nicht ganz zu Ende. Ich glaube, es ist immer eine Organisationsfrage, wie flexibel ist eine Einrichtung, wobei wir positiv überrascht waren, dass eigentlich fast alle, die wir angesprochen haben, die auch irgendwie eine Jugendkompatibilität haben. Also es soll ja auch irgendwie zur Zielgruppe passen, also zu den 18- und 23-Jährigen. Und letztendlich ist es jetzt, ob das eben Naturkundemuseum, ob das nachher irgendwie das Technikmuseum ist, ob das Berliner Ensemble ist, ob das eben bestimmte Kinos, bestimmte Clubs sind. Also eigentlich sind wir sehr zufrieden. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei.
Art Week, Einheitsfeier, Public Viewing, Kulturzug Berlin, Breslau, die lange Nacht der Museen, das sind nur ein paar der größten Projekte von Ihnen und Ihrer Agentur. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie in Anführungszeichen spannend war die Jugendkulturkarte Berlin zu organisieren?
Die war ganz neu, weil es auch vor allem eine technische Herausforderung ist, weil wir so ein Zahlsystem machen müssen. Das ist ja eigentlich eine Guthabenkarte und das ist ein ganz anderes Thema. Sonst organisieren wir Events, Veranstaltungen, irgendwie einfach vor allem für viele Menschen draußen und sind eine Organisationsbude sozusagen. Und jetzt geht es einfach darum, ein Produkt anzubieten. Also sprich, das war in dem Sinn einfach mal neu, drüber nachzudenken, auch mal zu gucken, wie machen das andere Städte, andere Länder, weil es gibt durchaus vergleichbare Produkte. Und wie macht man das kompatibel, eben dass es auch funktioniert in den unterschiedlichen Häusern, also in Museen und Theater. Jeder hat andere Zahlungssysteme, andere Kassensysteme. Da durfte man sich mit so vermeintlich etwas spröderen Themen auseinandersetzen. Aber wie bei vielen spröden Themen, am Schluss ist auch das eigentlich ganz spannend.
Bundesweit gibt es 2023 den Kulturpass. Das sind dann 200 Euro für alle, die in diesem Jahr 18 werden. Sogar für Leute aus Bayern und Sachsen-Anhalt. Also, dass die Bayern damit machen dürfen, hätte ich persönlich abgelehnt, aber ich bin ja nicht Sie. Auch für dieses Projekt gibt es dann eine Plattform und natürlich eine App. Was glauben Sie, warum gibt es in Berlin nochmal ein zusätzliches Projekt?
Also erstens, glaube ich, ist es immer gut, davon kann es nicht genug geben. Das Zweite ist, dass man ein bisschen schauen muss, ob dann dieses Bundesprogramm, was dann kommt, wie das genau aussieht, ob das wirklich so gut funktioniert, auch jetzt mal genau auf Berlin zugeschnitten. Das ist ja eine relativ groß angelegte Kampagne für die gesamte Bundesrepublik. Wir waren da jetzt nicht mal ein bisschen überrannt oder überrascht, dass das jetzt gekommen ist. Wir wussten das selber jetzt nicht, als es im November verkündet wurde. Ich denke, es ist aber im Zweifel eine perfekte Ergänzung. Bei uns ist ja die Zielgruppe ein bisschen größer und vor allen Dingen machen wir daraus wirklich eine Aktion. Das heißt wirklich für 3 Monate. Das schafft eine gewisse Neugierde hoffentlich auf diese ganze Geschichte. Das ist auch eine Frage von Aufmerksamkeitsspanne, weil auch nicht jeder geht ja ständig so gerne in die Kultur. Deswegen müssen wir es auch kommunikativ gut begleiten, um wirklich zu animieren. Und das, glaube ich, wird ganz gut funktionieren. Aber wie gesagt, am Schluss, glaube ich, das konkurrenzbelebtes Geschäft, beziehungsweise hier haben ja dann die Betreffenden, in dem Fall die 18-Jährigen, doppeltes Vergnügen.
Jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, Sie sind nächstes Jahr zwischen 18 und 23 Jahre alt, mag schwerfallen, aber bitte probieren. Wofür würden Sie das Guthaben der Karte einlösen?
Das ist immer eine gute Frage.
Eine sehr gute Frage und ich sehe keine spontane Antwort, also für gar nichts.
Na, es ist die Qual der Wahl. Ich würde wahrscheinlich einen Mix machen. Ich würde irgendwie einfach sagen, einmal Kino, einmal Theater und einmal Museum und einmal ins in den Club gehen.
Genau, wenn man am nächsten Tag noch fit genug ist, nachdem man im Club war. Sehr gut, Dankeschön. Kultur ist wichtig, Kultur ist systemrelevant, Kultur hat aber auch ihren Preis. Als Experte für diese ganzen Institutionen in Berlin, wie weit kommen die jungen Erwachsenen mit 50 Euro in Berlin?
Wenn man das jetzt zusammenzählt, ist es tatsächlich, glaube ich, viermal Kino, viermal Museum, zweimal Theater und, sag ich mal, dreieinhalbmal Club wäre irgendwie mit den 50 Euro drin. Das heißt, je nachdem, jeder kann seine eigenen Währungsrechner anwerfen. So gesehen, glaube ich, ist es doch ganz spannend und es ist irgendwie, gerade wenn man guckt für die Zielgruppe, mehr als man denkt.
Das Jahr ist rum. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, dass das nächste Jahr besser wird. Das ist ja eine Formulierung, die man sich in diesen Tagen ersparen sollte. Seit 2020 hatte ich damit mindestens keinen Erfolg, aber vielleicht gibt es auch Lichtblicke. Was sind im kommenden Jahr die kulturellen Highlights Berlins?
Ja, natürlich sind es vor allen Dingen unsere Veranstaltungen. Also sprich, die gerade schon angesprochen, die Berlin Art Week oder Lange Nacht der Museen. Nein, und ganz viele Dinge, für jedes Jahr was dabei. Aber wir hatten ja dieses Jahr den Berliner Kultursommer das erste Mal gemacht. 90 Tage, 90 Events, überall umsonst und draußen in Berlin. Und genau das wollen wir nächstes Jahr wieder machen, weil auch das passt dazu. Die Leute brauchen irgendwie wieder neue Zugänge zur Kultur. Wegen Inflation und all die ganzen Geschichten ist das Geld und die Eintrittsfrage relevanter denn je zuvor. Deswegen sozusagen laden wir wieder ein, den gesamten Sommer ab Juni an verschiedensten Orten jeden Tag zu einer großen, sag ich mal, kostenlosen Veranstaltung und immer wieder mit großen Berliner Playern, also auch den großen Theatern, den kleinen Bühnen, den Museen etc. Also es wird, glaube ich, wieder ein proppevoller Kultursommer auch nächstes Jahr in 2023.
Der oberste Kulturmanager Berlins, Moritz van Dülmen, über das Jugendkulturticket 2023. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Dankeschön, ciao.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit Frank Sinatra, Sänger.
Du lebst nur einmal, aber wenn du deine Karten richtig ausspielst, ist einmal genug.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war schon wieder. Montagmorgen, Wach und Wichtig ist rum und morgen geht's weiter. Und wie gesagt, die große Quizfrage. Heute waren es 12 Tage bis Heiligabend. Wie viele sind es morgen? Schreibt uns die Lösung in die Kommentare bei Instagram oder schickt uns Post oder macht, was ihr wollt. Oder macht das Richtige und nehmt die Frage einfach nicht ernst. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.